Ja, ich möchte heute mal direkt mit einem Bibeltext starten. Und zwar aus Epheser 4, die Verse 13 bis 15. Ich habe die euch auch auf der Folie dabei. Da steht: Das soll dazu führen, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zum mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Ja, Paulus schreibt hier davon, wie wichtig es ist, dass wir als gesamte Gemeinde zu einer Einheit finden, zu einer Einheit im Glauben an ihn, an Jesus, und dass jeder einzelne Christ, jedes einzelne Gemeindemitglied auch ja zu einem mündigen Christ wird. Und er beschreibt diesen Prozess ja als Heranreifen, und damit sind wir ja auch schon direkt in unserem Serienthema, wo es um die geistliche Reife geht. Geht nicht? Ah, jetzt. Ja, und Jesus ist dabei der Maßstab. Jesus ist der das Ganze schon erfüllt hat, der die volle Reife hatte. Er war der eine vollkommene Mensch. Und unser Ziel ist es, ihm immer ähnlicher zu werden. Darum geht es dabei. Und ja, Paulus beschreibt dann im nächsten Vers auch, was es heißt, wenn man langfristig in dieser Phase der Kindheit auch stecken bleibt. Dass man dann unmündig bleibt, dass man unsicher bleibt, dass man keinen festen Stand hat und dass man sich leicht auch ja, von Lehren, die einem begegnen, verunsichern lässt oder auch beeinflussen lässt. Und ja, mit anderen Worten, man ist, wenn man in dieser Kindheitsphase stecken bleibt, anfällig für Machtmissbrauch, für Manipulation oder auch für Verführung. Und deswegen, Paulus sagt dann im dritten Vers nochmal diesen Aufruf: Lasst uns wirklich zu Jesus hinwachsen. Das ist unheimlich wichtig, dass wir diese geistliche Reife erlangen. Ja, und heute soll es um diese Frage gehen: Wie kommen wir da überhaupt hin? Was sind solche Faktoren, die uns auch geistlich reif werden lassen, die uns geistliches Wachstum ermöglichen? Und wir sind damit im dritten Teil von unserer Serie. Und ich werde dabei auch auf vieles aufbauen, was Dario und was Markus in den letzten beiden Wochen schon weitergegeben haben. Ja, ganz grundsätzlich nochmal, geistliche Reife, geistliches Wachstum ist was einfach Zeit braucht. Also Zeit ist schon mal ein ganz wichtiger Faktor. Und Dario hat es ja so beschrieben auch mit dem biologischen Wachstum, was ein Mensch erlebt. Das ist eigentlich ein guter Vergleich auch für das geistliche Wachstum vom Baby bis zum reifen Erwachsenen. Und da ist es ja auch so, man kann die einzelnen Phasen nicht einfach überspringen. Und jede Phase hat einfach auch ihren Wert und ist unheimlich wichtig. Und ja, wie im natürlichen Leben ist es auch so, dass in der geistlichen Kindheit ganz, ganz wichtige Grundlagen gelegt werden. Und die sind als Erwachsener nur ganz schwer nachholbar. Da geht es zum Beispiel darum, dass man in seiner Identität gefestigt wird als geliebtes Kind Gottes. Oder auch, dass man ja so ein Urvertrauen in Gott als Vater entwickelt. Und auch, dass man einen gesunden Umgang findet mit seinen eigenen Emotionen, mit seinen eigenen Bedürfnissen. Und diese geistliche Reife, das ist nichts, was man irgendwie erzwingen kann. Es gibt da nicht so ein 10-Schritte-Programm, mit dem man das auf jeden Fall erreicht. Sondern das ist ein ganz, ganz individueller Prozess. Und das möchte ich auch einfach nochmal betonen, dass der bei jedem Christ auch anders aussieht. Und das liegt daran, dass man auch mit unterschiedlichen Voraussetzungen startet. Und ja, dass Gott einfach mit jedem Einzelnen von uns in einem ganz eigenen Tempo dabei auch unterwegs ist. Und es ist dann auch in der Ehe oder auch in der Freundschaft oft so, dass man da auch unterschiedlich schnell vielleicht unterwegs ist, dass manche Themen einfach unterschiedlich intensiv bearbeitet werden, dass einer vielleicht auch mal vorausprescht. Und ja, das ist einfach wichtig, dass da trotzdem jeder dann auch selbstständig und eigenverantwortlich in sein geistliches Leben investiert. Auch wenn man grundsätzlich natürlich gemeinsam unterwegs ist. Und ähnlich wie bei den Früchten, die entstehen, wenn wir mit Jesus leben, so ist auch die geistliche Reife was ein Stück weit auch an uns geschieht, was wir nicht selbst erzeugen können oder erzwingen können, sondern das ist was, was Gott in uns bewirken muss. Und das ist aber auch kein Automatismus, dass das geschieht. Es gibt eben auch Christen, die bleiben in diesem Kinderstadium stecken, so wie Paulus das eben auch im Text beschrieben hat. Und ja, das liegt vielleicht auch daran, dass es auch bequem ist, gefüttert zu werden, versorgt zu werden. Und hier sind wir bei einem weiteren ganz wichtigen Faktor. Und das ist nämlich diese innere Bereitschaft. Die muss ich haben. Darf Gott überhaupt an mir wirken? Lade ich den Heiligen Geist überhaupt ein, dass er ja mich verändert, dass er mich zu dem Menschen formen darf, den Gott sich erdacht hat, als er mich geschaffen hat? Darf der Heilige Geist das, was in mir angelegt ist, überhaupt zur Entfaltung bringen? Ist es überhaupt meine Sehnsucht und mein Ziel, Jesus ähnlicher zu werden? Und auch die Frage, investiere ich überhaupt in diese Beziehung? Investiere ich da rein, dass ich Gott immer mehr kennenlerne, dass ich Jesus näher kennenlerne? Und habe ich auch gelernt, die Stimme des Heiligen Geistes überhaupt wahrzunehmen und gehorche ich ihr dann auch, wenn ich sie höre? Und Paulus sagt dazu in Philipper 3, Vers 12, ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein, doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Und hier wird auch diese Spannung nochmal deutlich. Es ist einerseits was Aktives, was ich tun muss. Also ich muss danach streben, ich muss das wirklich wollen. Und gleichzeitig bin ich aber auch von Christus ergriffen worden. Und das beides muss zusammenkommen. Als ich so über das Thema geistliche Reife nachgedacht habe, habe ich überlegt, welche biblische Person eignet sich da vielleicht auch als Veranschaulichung. Und ich denke, der Petrus ist jemand, wo wir das ganz gut sehen können, so diese verschiedenen Stationen oder diese Entwicklung, die er durchmacht. Und ja, er hat als Jünger von Jesus einfach einen enormen Wachstumsprozess durchlaufen. Ja, sein Reifungsprozess hat angefangen, als er Fischer war auf dem See Genezareth. Und er ist dann zu einem Jünger Jesu geworden und dann zu einem Missionar, zu einem Apostel. Und das ging so weit, dass er am Ende sogar für seinen Glauben in Rom hingerichtet wurde. Und dieser ganze Prozess, der hat auch Zeit gebraucht. Er war mehrere Jahre mit Jesus unterwegs, ganz eng an ihm dran. Er hat von Jesus gelernt, er hat seinen Charakter auch von Jesus prägen lassen und ist dabei auch von Jesus ganz bewusst gefördert worden und immer wieder auch herausgefordert worden, den nächsten Glaubensschritt zu wagen. Aber er war bereit dazu. Und das sehen wir eben, als Jesus da mitten in seinen Alltag hineinkommt am See Genezareth und ihn einlädt, sein Jünger zu werden. Da zögert Petrus nicht lang. Er hat erkannt, dieser Mann, der da vor ihm steht, der ihm dieses Angebot macht, das ist jemand ganz Besonderes. Und der ist vertrauenswürdig. Und es lohnt sich, mein ganzes bisheriges Leben hinter mir zu lassen und diesem Jesus nachzufolgen. Petrus war lernbereit. Er hat Jesus, und er war wahrscheinlich nur ein paar wenige Jahre älter als Petrus, hat er trotzdem als Lehrer anerkannt, als sein Rabbi, und hat sich ihm auch untergeordnet. In ihm hat Jesus wirklich jemand gefunden, der eine ganz, ganz hohe innere Bereitschaft hatte, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass Petrus uns darin echt ein Vorbild sein kann. Und deswegen auch die Frage an dich, wie sieht es bei dir aus? Hast du diese innere Bereitschaft? Darf Jesus an dir arbeiten? Darf er dein Leben vielleicht auch umkrempeln? Ich glaube, das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und auch die Frage, bist du überhaupt noch lernbereit, noch lernfähig? Oder fühlst du dich eigentlich schon ganz gut und fertig? Jesus hat viel Potenzial in Petrus gesehen. Schon bei der ersten Begegnung spricht er eine Berufung über ihn und über seinen Bruder Andreas aus. Er sagt, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und es ist interessant, da steht nicht, ab heute seid ihr Menschenfischer, sondern da steht, ich will oder ich werde euch zu Menschenfischern machen. Also die Frage, seid ihr bereit, in diese Berufung hineinzuwachsen, kommt ihr mit? Und Petrus und auch die anderen Jünger, die sind dann erstmal geistliche Kinder. Sie müssen erstmal sich selbst, sie müssen erstmal Jesus näher kennenlernen und sie begeben sich erstmal in so eine völlige Abhängigkeit zu Jesus. Sie sind auf seine Führung angewiesen, auf seine Versorgung angewiesen und es ist eine Zeit, in der sie wirklich alles aufsaugen, was Jesus ihnen an geistlicher Nahrung gibt. Und es ist eine Zeit, in der sie auch immer wieder Fehler machen. Gerade Petrus, wenn wir so die Evangelien durchlesen, ist jemand, der unheimlich eifrig ist, der immer vorausprescht, der ja auch sofort immer den Mund aufmacht, wenn Jesus eine Frage stellt, und dabei fällt er auch immer wieder auf die Nase. Und das ist einfach was, was auch in diese Phase der Kindheit dazugehört. So lernt er, so wächst er. Und es ist eine Zeit, in der Jesus sich einfach ganz, ganz intensiv in diese Jünger investiert, mit ihnen unterwegs ist. Und ich glaube, das ist auch was, was wir brauchen, um geistlich zu wachsen. Wir brauchen Menschen, die in uns investieren, und ein Umfeld, in dem wir einfach ja, wachsen dürfen, in dem wir auch Fehler machen dürfen. Und ja, das ist auch die Gemeinde. Und da wird Matthias nächste Woche noch was drüber sagen. Ja, nach dieser Kindheitszeit folgt dann eine Jugendzeit oder auch eine Pubertätszeit. Und wie im natürlichen Leben ist es auch eine Zeit, in der eine gewisse Abnabelung stattfinden muss. Also so ein Abnabelungsprozess. Und das bedeutet im Geistlichen, dass man auch anfängt, seine eigene Gemeindetradition, seine eigene Prägung mal zu hinterfragen. Ich muss mich in dieser Phase auch ein Stück weit ja, von meinen geistlichen Vätern, von meinen geistlichen Müttern lösen. Ich muss meinen eigenen Weg finden. Und ja, es ist ganz normal, es ist auch total wichtig, dass wir am Anfang unseres Christseins Leiter haben, die uns enorm prägen. Also, dass wir zu Predigern, zu Seelsorgern irgendwie auch hochschauen, dass wir uns ja, an Jugendleitern orientieren oder auch an manchen Autoren vielleicht oder an Rednern. Und dass die uns ganz stark beeinflussen. Es ist ganz normal und es ist gut, wenn wir von ihnen erstmal übernehmen, wie beten sie, was für Lieder hören sie, was für Lieder spielen sie, wie ist ihr Gottesdienststil, wie legen sie die Bibel aus. Aber irgendwann sollte so ein Zeitpunkt kommen, wo man das alles auch mal auf den Prüfstand stellt und wo so eine gewisse Loslösung von diesen Personen einfach auch stattfinden muss. Weil nur so entwickelt man eine Eigenständigkeit. Nur so entwickelt man auch eine Standfestigkeit. Und ich meine damit nicht, dass man das alles über Bord werfen muss und alles komplett anders machen muss oder dass man diese Beziehungen abbrechen muss. Das meine ich gar nicht. Aber das mal zu hinterfragen und eigene Glaubenssätze zu entwickeln. Also nicht nur das zu übernehmen, sondern das wirklich zu was Eigenem zu machen. Und so kann ich dann auch mein geistliches Leben selbstständig gestalten und auch ja, eine reflektierte Glaubenspraxis einfach leben. Und ich glaube, dafür ist auch der Austausch mit anderen total gut und ja, kann einen weiterbringen. Gerade Leute, die vielleicht aus einer ganz anderen Tradition kommen, Leute, die eine andere Prägung erlebt haben. Und einfach mal in Austausch zu gehen, was für Erfahrungen habt ihr mit Gott gemacht? Und ja, wo habe ich da vielleicht auch blinde Flecken oder wo bin ich vielleicht einseitig unterwegs? Und in diesem ganzen Abnabelungsprozess gilt einfach auch dieses biblische Prinzip, prüfet alles und das Gute behaltet auch. Geistlich reif werden bedeutet auch, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich Verantwortung für mein Leben übernehme, dass ich bewusst Entscheidungen treffe und auch mit den Konsequenzen umgehe. Und ich habe ein Buch gelesen im Vorfeld und da stand der Satz, ich kann mein Leben nur hingeben, wenn ich es selbst in die Hand genommen habe. Und ja, das hat mich irgendwie zum Nachdenken gebracht. Der Autor, der beschreibt dann im gleichen Kapitel so ein Bild, dass Gott sich als Vater eigentlich keine Kinder wünscht, die hinten im Auto sitzen und einfach sagen, ja, Papa, übernimm du das Steuer, fahr du mich einfach dahin, wo du mich haben möchtest, du bestimmst, wo mein Leben hinführt. Und es wird dann schon passen. Sondern Gott wünscht sich eigentlich Kinder, die irgendwann so weit entwickelt sind, so weit in die Eigenständigkeit kommen, dass sie sich selber vorne ans Steuer setzen, dass sie ihr Leben in die Hand nehmen, dass sie selber Entscheidungen treffen. Er wünscht sich eigentlich Kinder, die frei sind und die mündig sind. Und jetzt kommt das Entscheidende dabei. Diese Freiheit, die diese Kinder dann haben, diese Mündigkeit, die kann man wiederum natürlich für Gott einsetzen und für sein Wirken in dieser Welt. Ich bin frei, alles zu tun, aber ich nutze diese Freiheit für Gott. Ich möchte das tun, was er von mir möchte, wo er mich haben möchte. Aber das ist eine freie Entscheidung von mir heraus. Und das, um in diesem Bild zu bleiben, das bedeutet, dass ich Jesus bitte, dass er auf dem Beifahrersitz Platz nimmt und dass er mir sagen darf, wo es lang geht, aber dass ich trotzdem eigenverantwortlich am Steuer sitze. Und Paulus beschreibt das auch in einem Brief an die Korinther, und die Korinther waren einfach auch noch ziemlich unreif. Das merkt man, wenn man den ganzen Brief durchliest, und da schreibt er, Obwohl ich also frei und von niemandem abhängig bin, habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Und er nennt sich selbst auch in seinen Briefen immer wieder ein Sklave Christi, ein Diener Christi. Und da sehen wir jemand. Also Paulus war eine reife, eine eigenständige, eine freie Persönlichkeit. Und er hat sich deswegen freiwillig zum Sklaven, zum Diener anderer gemacht. Das ist diese freiwillige Unterordnung von einem reifen Mensch. Ja, einer der wichtigsten Faktoren, als ich so mit Leuten über das Thema gesprochen habe, haben das eigentlich alle sofort gesagt, ist das Wachsen durch Herausforderungen und durch Krisen. Ja, und die Erfahrung zeigt, dass das gerade die Zeiten, in denen wir persönliche Krisen erleben, in denen wir schwierige Zeiten erleben, dass das die Zeiten sind, in denen wir eben oft auch besonders wachsen, in denen wir so Wachstumsschritte machen im Glauben. Und ich weiß, wenn man mittendrin ist, gerade in so einer Phase, wenn man mittendrin ist im dunklen Tal, dann ist das kein großer Trost. Aber vielleicht ist es ein bisschen ein Hoffnungsschimmer, dass im Rückblick solche Phasen dann oft zu den wertvollsten Zeiten im Leben gehören. Und es ist zunächst mal auch was ganz Normales, dass wir als Menschen solche schweren Phasen erleben. Das gehört einfach zum Leben dazu. Und davor werden wir auch als Christen nicht bewahrt. Das ist uns nirgendwo verheißen. Und es wird auch in der Bibel immer wieder diese Frage gestellt, wie kann es sein, dass die Gerechten leiden müssen? Wie kann es sein, dass jemand, der Gott gehorcht, der zu seinem Volk gehört, leiden muss? Und es gibt dafür keine einfachen Antworten. Ich glaube, das ist vielleicht sogar die herausforderndste Frage, mit der wir als Christen umgehen müssen oder als Menschen. Und jetzt gerade leben wir sogar in einer weltweiten Krise. Wir sind alle irgendwo betroffen und die Situation ist so, wie wir sie uns vor einem Jahr nicht hätten vorstellen können. Unsere Welt steht irgendwo Kopf und ich glaube, viele von uns sind auch gerade am Limit in verschiedenen Bereichen und viele von uns haben jetzt auch echt schon Schweres durchgemacht. Und es ist ja nicht so, nur weil wir jetzt gerade diese weltweite Krise haben, dass unsere persönlichen Probleme oder persönlichen Herausforderungen irgendwie auf Pause stehen, sondern das läuft ja genauso weiter. Das Leben geht weiter und Corona ist eigentlich was gerade noch so obendrauf kommt. Ja, und ich glaube, der große Unterschied ist dadurch, dass wir mit unseren persönlichen Herausforderungen, mit unseren persönlichen Krisen gerade viel mehr auf uns allein gestellt sind als sonst. Und auch wir in der Gemeinde hier haben gerade nicht so sehr die Möglichkeit, wirklich am Leben voneinander teilzuhaben und auch füreinander da zu sein. Und es ist eine schwere Zeit, es ist herausfordernd. Und doch möchte ich mich persönlich auf jeden Fall herausfordern lassen, und vielleicht kannst du das auch, zu fragen, ist es vielleicht auch gerade eine Zeit, in der Gott manches in meinem Leben nochmal ganz neu sortieren möchte? Ist es vielleicht eine Zeit, in der das Kopfwissen, was ich über viele Jahre auch angesammelt habe, das theoretische Wissen über Gott, über mich, über die Welt, über Leid, ins Herz sacken lassen muss, wo ich manches vielleicht auch wirklich nochmal durchbuchstabieren muss, ganz persönlich, sodass es praxiserprobt ist. Die allermeisten Personen, die wir als geistlich reife Personen bezeichnen würden, haben solche Krisenzeiten in ihrem Leben durchgemacht. Das ist einfach so. Das waren manchmal schwere Krankheiten, das waren Verluste, manchmal haben sie Ungerechtigkeit erfahren, traumatische Erfahrungen, Naturkatastrophen, Kriege, die Liste kann man noch fortsetzen. Aber es ist einfach so, dass wir in einer Welt leben, die rau ist und diese Welt hinterlässt Spuren in unserer Seele. Und ich glaube, und das ist was ich auch wirklich aus persönlicher Erfahrung sagen kann, eine der wertvollsten Lektionen, die wir in diesen schwierigen Phasen mitnehmen können, ist, glaube ich, das Erleben von Grenzen. Und es ist oft schmerzhaft, wenn man an diesem Punkt ist, zu merken, ich kann jetzt gerade nicht mehr, ich bin wirklich mit meinen Kräften am Ende, ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Vielleicht verstehe ich mich selbst nicht mehr, ich verstehe Gott nicht. Warum hat Gott nicht eingegriffen oder warum hat er mir Dinge zugemutet, die ich einfach nicht einordnen kann? Und dann muss ich erkennen und ich muss akzeptieren, dieser Gott, den ich vielleicht schon seit Jahren kenne, der hat auch eine verborgene Seite, der hat auch eine Seite, die ich nicht so richtig greifen kann, wo er mich nicht reinschauen lässt in seine Pläne und wo ich sein Handeln oder auch sein Nichthandeln einfach nicht verstehe. Und ich muss auch erkennen, dass ich letztlich auch nur ein kleiner und sehr begrenzter Mensch bin, dass ich letztlich ein abhängiges Geschöpf bin und dass ich verletzlich bin, dass ich nur begrenzt belastbar bin und dass ich auch versage oder auch manchmal scheitere. Vielleicht muss ich auch erkennen, dass die Sünde, dass der alte Mensch in mir doch noch größer ist, als ich das gedacht hätte. Und ich nenne all das mal Grenzerfahrungen. Und diese Grenzerfahrungen, die sind schmerzhaft und die sind ernüchternd auch. Aber sie können dazu führen, dass wir in unserer Selbsterkenntnis wachsen, dass wir in unserer Gotteserkenntnis wachsen und dass wir einfach in unserer Sicht auf die Welt und in unserer Sicht auf das Leben in eine neue Reife hineinkommen. Und daraus können dann Eigenschaften folgen, die wir auf einem anderen Weg so wahrscheinlich nicht bekommen hätten. Ich denke da an so eine Grundgelassenheit, die reife Menschen ausstrahlen, so ein tiefer innerer Friede, eine Belastbarkeit, auch eine Empathiefähigkeit, mit anderen mitleiden zu können, eine Resilienz, die dadurch entsteht und eben auch so ein unerschütterliches Gottvertrauen, das einfach ja, den Stürmen des Lebens schon getrotzt hat. Und das ist oft was, woran sich dann andere auch orientieren und andere manchmal sogar dran festhalten können. Und auch Petrus hat einige solcher schwere Erfahrungen gemacht. Und die haben ihn auch nachhaltig verändert und ihn auch dienstbereit gemacht. Einmal, und ich denke, das war eher noch in der Kindheitsphase, da ist er aus dem Boot rausgeklettert. Ja, er wollte wie Jesus auf dem Wasser gehen. Und nach wenigen Schritten wurde er von seiner eigenen Angst übermannt. Und er ist untergegangen und Jesus sagt zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Petrus wollte hier wachsen, er hat echt einen Glaubensschritt gewagt, er war schneller als die ganzen anderen Jünger, aber er macht hier auch eine Grenzerfahrung. Er merkt, er ist noch nicht so weit, sein Glaube ist noch nicht groß genug. Und später ist er dann einer der Jünger oder der erste Jünger eigentlich, der Jesus wirklich als Gottessohn, als Messias bekennt und das zeigt, er hat schon viel Verständnis entwickelt. Gott hat ihm dieses große Geheimnis schon offenbart, wer Jesus tatsächlich ist. Und Jesus freut sich sehr darüber. Er ist vielleicht stolz auf Petrus und er spricht dann nochmal ein prophetisches Wort über ihm aus und sagt, du wirst nicht nur ein Menschenfischer sein, ich werde dich zu einem Leiter machen. Und du wirst viel Macht anvertraut bekommen und für diese Position, für diese Aufgabe wirst du geistliche Reife brauchen und Unterscheidungsvermögen. Und das sieht er jetzt schon in Petrus. Und ein Vers weiter spricht Jesus über seinen Weg zum Kreuz. Er spricht darüber, dass er jetzt einen Leidensweg vor sich hat und Petrus will ihn davon abhalten. Und da zeigt sich, Petrus hat eben doch nur eine stückweise Erkenntnis gehabt und Jesus wird wütend. Der gerade noch stolz auf ihn war, ist jetzt richtig wütend. Er fährt ihn richtig an. Und das ist eine sehr unschöne Grenzerfahrung für Petrus. Und ich glaube, die schmerzhafteste Selbsterkenntnis, die Petrus durchmachen muss, ist dann in dieser einen Nacht, wo er Versagen an Versagen reiht und ja, eine Schreckensnacht für ihn. Beim Abendessen ist er wieder mal der Wortführer und er verspricht Jesus, dass er ihn niemals verlassen wird. Er wird ihn niemals verleugnen, selbst wenn er sterben muss. Und kurz drauf, als sie im Garten sind, schläft er immer wieder ein, obwohl Jesus ihn mehrfach bittet. Das ist die schwerste Stunde gerade seines Lebens und er braucht Gebetsunterstützung seiner engsten Freunde und Petrus schläft einfach immer wieder ein. Dann folgt die Verhaftung und Petrus prescht vor und haut einem dieser Diener ein Ohr ab und wird von Jesus getadelt vor allen anderen. Wieder so ein Tiefpunkt. Und schließlich dann verleugnet er Jesus dreimal, obwohl er das nicht für möglich gehalten hätte. Und er ist voller Angst. Und als ihn dann dieser Blick von Jesus trifft in diesem Hof, da bricht er nur noch zusammen und ja, rennt heulend weg. Also das ist wirklich so der Tiefpunkt seines Lebens. Und Jesus wird dann hingerichtet am nächsten Tag. Und die Jünger sind voller Angst und Verzweiflung und verstecken sich. Und auch wenn Petrus das in dem Moment nicht gewusst hat, ich glaube, er musste da durch. Er musste diese Erfahrungen machen, er musste diese Krise erleben, damit er zu dem Mann wird, dem Jesus dann auch seine Gemeinde wirklich anvertrauen konnte. Diese vielen Momente des Scheiterns und der Angst haben ihn reifen lassen und er ist zutiefst innerlich erschüttert worden. Aber später baut Jesus ihn wieder auf, Stück für Stück, und er spricht die Berufung nochmal neu über ihm aus und er setzt ihn dann auf unglaubliche Weise ein. Ja, und vielleicht fühlst du dich auch gerade innerlich, ja, zerstreut oder ja, enttäuscht, erschüttert. Vielleicht bist du auch gerade so gebrochen und verzweifelt, wie Petrus sich da gefühlt hat. Und vielleicht machst du gerade in irgendeiner Form so eine Grenzerfahrung durch. Und da möchte ich dir heute einfach zusprechen, dass du da drin nicht alleine bist, dass Jesus bei dir bleibt, dass Jesus dich sieht da drin und dass er dir da auch irgendwie wieder raushelfen wird. Und ich möchte mit dir heute einfach zuversichtlich sein, dass das Ganze nicht umsonst passiert, dass du das Ganze nicht umsonst durchmachen musst. Ich möchte jetzt noch ein paar praktische Punkte sagen oder nennen, die ja auch zum geistlichen Wachstum beitragen können. Und es geht dabei einfach darum, dass wir bewusst auch Raum schaffen für geistliches Wachstum. Ich glaube, ein wichtiger Punkt da drin ist, dass wir uns immer wieder Auszeiten nehmen, dass wir die Stille suchen und dass wir, je voller unser Leben ist, je mehr Aufgaben wir gerade haben, umso mehr diesen Rückzug suchen und immer wieder auch räumlichen Abstand dazu gewinnen. Und von Martin Luther gibt es da so ein Zitat, da sagt er, heute habe ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Und ich glaube, da steckt eine große Weisheit drin. Sonst kommt man in so ein Getriebensein rein und dann wird die Herzensbeziehung, um die es eigentlich geht, vernachlässigt und rückt in den Hintergrund. Und wir sehen das bei ganz vielen biblischen Personen, vor allem auch bei Jesus. Wann immer er konnte, hat er sich zurückgezogen, ist ins Zwiegespräch mit seinem himmlischen Vater gegangen. Und ja, auch bei Petrus und den Jüngern sehen wir das. Jesus hat sich viel, viel, viel Zeit mit ihnen genommen. Er hat ganz viel in die Gemeinschaft investiert. Er hat ihre Fragen beantwortet, hat ihnen nochmal persönlich Dinge weitergegeben und hat einfach eine enge Beziehung zu ihnen aufgebaut. Und gerade auch Petrus war so Teil dieses engsten Jüngerkreises. Und Jesus hat ihn und Jakobus und Johannes immer wieder auch zu solchen speziellen Erfahrungen mitgenommen. Ja, und was heißt das für uns? Wie können wir ja Raum schaffen für solches geistliche Wachstum? Und ich glaube, die Grundlage davon ist wirklich, dass wir so ein geistliches Leben einüben, dass wir regelmäßig mit Gott Zeit verbringen, dass wir regelmäßig sein Wort auch lesen, uns damit beschäftigen und einfach mit Gott im Gespräch bleiben, dass wir seine Nähe suchen und auch Begegnung mit ihm suchen. Und es ist eine Beziehung, es geht dabei um eine Beziehung. Und man kann in einer Beziehung nicht theoretisches Wissen über den anderen ansammeln, sondern eine Beziehung wird nur dann tiefer und wächst, wenn man einfach gemeinsam Zeit verbringt, wenn man gemeinsame Erfahrungen sammelt und auch ja, gemeinsam durch Höhen und Tiefen geht. Ich glaube, ein weiterer Punkt, der auch helfen kann, ist, dass man vielleicht auch bestimmte Veranstaltungen besucht oder Bücher liest. Einfach um sich mit bestimmten Themen noch mal intensiver zu beschäftigen und da neue Inspiration zu bekommen, neue Motivation. Also ich denke da auch, dass es durchaus sinnvoll ist, dass man als Christ immer wieder mal eine Konferenz besucht oder eine Wachstumsgruppe besucht, Vorträge hört. Das ist was, wo man geistlich wachsen kann. Und ich glaube auch, dass ein bisschen kirchengeschichtliches Verständnis nicht schadet. Und es überrascht euch jetzt wahrscheinlich nicht, dass das von mir kommt. Meine Leidenschaft. Aber ich glaube wirklich, dass das für einen geistlichen Reifungsprozess total augenöffnend sein kann, wenn man sich mal damit beschäftigt, wo komme ich eigentlich her? Was hat mich geprägt? Wie ist meine Gemeinde entstanden, meine Denomination? Sind wir vielleicht in Abgrenzung zu was entstanden oder in Ergänzung zu was? Was waren denn da für Entwicklungen? Und auch ganz realistisch zu bleiben, hey, wir sind nicht die ersten wahren Jesus-Nachfolger seit der Apostelgeschichte. Da gab es vor uns schon ganz viele, die haben ganz vieles verstanden, die haben ganz vieles richtig gemacht und auch vieles falsch. Und ich glaube, man kann von beidem lernen. Man kann lernen, dieselben Fehler nicht zu wiederholen, aber auch das Rad nicht jedes Mal neu zu erfinden. Und ich glaube, daraus entsteht dann auch eine beständige Lernbereitschaft und auch eine Demut. Und daraus entwickelt sich dann, glaube ich, auch so eine breite Sicht. Das ist das, was Markus letzte Woche auch schon gesagt hat, so dieses in die Weite kommen, je reifer man wird. Gerade auch im Blick auf theologische Ansichten oder Traditionen. Einfach zu wissen, meine Erkenntnis ist auch nur Stückwerk und meine Glaubenspraxis, meine Theologie ist total davon geprägt, wie ich geprägt worden bin, was ich für Erfahrungen gemacht habe und einfach wie meine Kultur auch aussieht. Ja, ich möchte es jetzt nochmal zusammenfassen zum Schluss. Einfach nochmal, dass wir das waren jetzt viele Punkte, dass wir die nochmal vor uns haben. Also zum einen, geistliche Reife ist enorm wichtig und es ist was ganz Natürliches, was Gott mit jedem von uns, ja, diesen Weg gehen möchte, dass wir geistliche Reife erlangen. Es ist ein Wachstumsprozess, der einfach seine Zeit braucht. Es ist was, glaube ich, wo auch Persönlichkeitsentwicklung und auch Charakterentwicklung mit einhergehen müssen, sonst ist das irgendwie nicht stimmig. Eine Voraussetzung dafür ist, dass ich wirklich diese innere Bereitschaft habe, so wie Petrus, mich Jesus ganz anzuvertrauen und ihn wirklich wirken zu lassen. Und dafür braucht es auch diese Lernbereitschaft und diesen Gehorsam. Teil dieses Prozesses ist auch ein gewisser Abnabelungsprozess, dass wir ja in die Selbstständigkeit kommen, dass wir das hinterfragen und reflektieren, was wir übernommen haben von anderen und das einfach zu unseren eigenen Überzeugungen machen. Dann gehört zur Erwachsenenreife eben auch diese Eigenverantwortung, dass ich mein Leben in die Hand nehme, dass ich am Steuer sitze und mich dort aus freien Stücken Jesus unterordne. Und eben auch, dass die schweren Zeiten in unserem Leben oft die Zeiten sind, in denen wir eine besondere Tiefe gewinnen, in denen wir besonders wachsen. Und dass es auch immer wieder nötig ist, dass man bewusst Raum schafft für geistiges Wachstum. Und dafür ist eben essentiell diese Herzensbeziehung, dass wir die wirklich pflegen, dass wir ein geistliches Leben einüben. Aber dass wir uns auch immer wieder auseinandersetzen mit bestimmten Themen und einfach so Horizonterweiterung suchen, dass wir bewusst neue Impulse suchen und in Austausch mit anderen gehen. Ja, ich hoffe, dass euch das heute ermutigt hat, oder nochmal herausgefordert hat, auch an diesem wichtigen Thema einfach dran zu bleiben, jetzt vielleicht auch über das ganze nächste Jahr und danach zu streben, wirklich diese geistliche Reife zu entwickeln. Und ich möchte zum Abschluss nochmal kurz beten und das Lobpreisteam darf gerne nach oben kommen schon. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du jemand bist, der Nachfolger möchte, die auch in eine geistliche Reife hineinwachsen, die zu selbstständigen Personen werden, denen er auch Aufgaben anvertrauen kann. Und ich danke dir, dass du da mit jedem von uns unterwegs bist, dass du auch in einem eigenen Tempo mit jedem unterwegs bist, dass du einfach genau weißt, wann welche Schritte dran sind, dass du das auch auf eine fürsorgliche Art tust, auf eine Art, wo wir uns wirklich dir anvertrauen können. Und ich danke dir, dass diese geistliche Reife einfach ein Schatz ist, wo wir dir auch ähnlicher werden dürfen und wo was in uns zur Entfaltung kommt, was schon angelegt ist. Und ich danke dir, Jesus, dass wir auch als Gemeinde da gemeinsam unterwegs sein dürfen, dass wir als ganze Gemeinde auch zu geistlicher Reife hinwachsen dürfen. Und ja, danke einfach, dass du jeden Tag mit uns unterwegs bist und ja, uns zu einem guten Ziel führen wirst. Amen.